Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Le moment de la vérité. Der Moment der Wahrheit. Das steht in großen Lettern über dem französischen Ministerpräsidenten François Bayrou, als er im Juli 2025 vor die Presse tritt.
Mesdames et messieurs, il est des moments dans l'histoire des peuples où ils ont rendez-vous avec eux-mêmes. Et ce moment est un de ceux-là.
Ministerpräsident Bayrou will mit der Pressekonferenz eine Zäsur setzen und kündigt straffe Kürzungspläne an. Denn Frankreich, so sagt er, steuere direkt auf einen Abgrund zu.
Je crois que c'est la dernière station avant la falaise.
Und der Abgrund, das sei das erdrückende Gewicht der Staatsschulden. Jede Sekunde erhöhe sich die Schuldenlast Frankreichs um 5000 Euro.
Chaque seconde qui passe, chaque seconde, la dette de la France augmente de 5000 Euro.
Und das sei eine tödliche Gefahr für Frankreich.
Et l'écrasement par la dette, faut l'appeler par son nom, c'est un danger mortel pour un pays.
Frankreich steht heute vor einer Staatsschuldenkrise. Es ist 15 Jahre her, da wurde Griechenland von seinen Schulden tatsächlich in den Abgrund gerissen.
Tout d'un coup, les prêteurs cessent d'avoir confiance.
Von einem Moment auf den anderen verlieren die Gläubiger das Vertrauen. Wir haben gesehen, wie das Griechenland widerfahren ist. Niemals dürfen wir das Beispiel Griechenlands vergessen.
Das Beispiel Griechenland. Es ist eine Art lebendes Mahnmal dafür, was hohe Staatsschulden anrichten können. Dabei steht Griechenland heute für etwas anderes. Das Land gilt nicht mehr als Sorgenkind. Im Gegenteil.
Griechenland. Vom Pleitekandidaten zum Musterschüler? Ein Feature von Konstantin Hühn und Nikolas Morgenroth.
Dass Griechenland heute selbstbewusst sagen kann, wir sind zurück. Dieses Land ist der Spielführer beim wirtschaftlichen Wachstum.
Griechenland ist im Aufschwung. Und das Gesicht des Aufschwungs ist der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. 2025 verleiht ihm der Wirtschaftsrat der CDU die Ludwig-Erhard-Gedenkmünze in Gold.
Wir ehren Sie dafür, aber wir können auch davon lernen, Herr Ministerpräsident.
Viele deutsche Medien schreiben von einem Wirtschaftswunder. Die Pleite-Griechen von damals sind vergessen.
Und keine Regierung der Welt kann einem Volk Wachstum befehlen, sondern die Menschen müssen das Wachstum wollen. Und die griechischen Bürger wollten es in einer verdammt schwierigen Situation.
Griechenland ist zurück auf dem internationalen Wirtschaftsparkett. Können wir davon lernen? Für künftige Schuldenkrisen in Europa? Das wollen wir uns vor Ort anschauen. Athen. Im Touristenviertel direkt unter der Akropolis. Hier treffen wir Eva. Wir kennen sie bisher nur von einem Videocall.
Ich glaube, das ist sie. Hallo.
Eva. Hi, guys.
Hi, Nico.
Ciao, Nico. Nice Eva.
Nice to meet you.
Nice to meet you too, Konstantin.
Eva ist Mitte 20 und gerade fertig mit ihrem Studium. Sie hat sich bereit erklärt, uns in Athen etwas herumzuführen. Den Anfang machen wir in Monastiraki. Auf der Adrianustraße brummt das Geschäft. Hier spielt in jedem Restaurant eine andere Musikgruppe. Eva ist auf Kreta und in Athen aufgewachsen. 2015, auf dem Höhepunkt der Krise, macht sie ihr Abitur. Dann verlässt sie ihre Heimat, wie hunderttausende andere junge GriechInnen. Eva studiert eine Zeit in Heidelberg und in Berlin, aber sie kommt nie richtig an in Deutschland.
I was thinking how I used to feel when I was in Berlin. I used to have a Heimweh.
Eva hat Heimweh.
It was a weight in my heart that would never go away, and I didn't know what was wrong, and I just came here and it stopped. So I'm happy that this happened.
In Berlin kriegt Eva dieses Gefühl von Heimweh nicht los. Sie kehrt nach Athen zurück. Und sie bleibt. In einem Land, das gerade wieder aufsteht. Die Touristen sind wieder da, mehr als jemals zuvor. Der Immobilienmarkt ist hochattraktiv für internationale Investoren.
Like in my building we have Chinese owners now. Also in Exarchia Israeli owners.
Auch griechische Staatsanleihen werden wieder stärker nachgefragt. Erst Anfang 2025 hat Moody's als letzte große Ratingagentur Griechenland wieder als investitionswürdig eingestuft. Vorher, über die letzten 15 Jahre, waren Griechenlands Staatsanleihen sogenannte Junk Bonds, Schrottanleihen. Aber wie kam es überhaupt dazu?
2009 ist es der damalige Ministerpräsident Yorgos Papandreou, der vor die Presse tritt. Er verkündet eine unerwartet hohe Neuverschuldung. In der Folge kann Griechenland seine Staatsschulden nicht mehr bedienen. Es ist das Szenario, das Beru für Frankreich befürchtet. Griechenland steht vor dem Bankrott. Wenn der einträte, könnte das die ganze Eurozone gefährden, befürchten damals viele.
Das Land steht am Rande des Staatsbankrotts. Das könnte auch für den Euro und weitere Euro-Länder zu einer Bedrohung werden.
Europa schaltet in den Krisenmodus. In den Hauptrollen die EU. Große Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich, die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds. Gemeinsam bewilligen sie Griechenland mehrere Rettungskredite, damit das Land anstehende Schulden und Zinsen weiter bezahlen kann.
110 Milliarden Euro Notkredite haben die europäischen Partner und der Internationale Währungsfonds dem Land im vergangenen Jahr zugesprochen.
Diese Kredite sind allerdings an Bedingungen geknüpft. Die sogenannten Memoranden schreiben Griechenland eine harte Sparpolitik und Strukturreformen vor. Der Begriff, der damals dafür die Runde macht, lautet Austerität. Das Versprechen? Wenn Griechenland jetzt den Gürtel enger schnallt, wird das zu nachhaltigem Wachstum führen und das Land bald seine Schulden wieder bedienen können.
Ich denke, es gab keinen Weg drumherum, dass man diese teilweise doch sehr harte Spar- und Reformprogramme durchgeführt hat, damit eben ja dieses Tal der Tränen durchschritten werden kann gemeinsam, was notwendig war, aber es zahlt sich eben jetzt aus.
Und tatsächlich, die griechische Wirtschaft wächst seit einigen Jahren wieder. Das erklärt Samina Sultan. Sie ist Senior Economist beim Institut der deutschen Wirtschaft.
Fangen wir mal ganz banal an. Wenn man sich einfach nur die Wirtschaftsraten anschaut, dann war Griechenland seit 2021 schneller als der Durchschnitt des Euroraums gewachsen.
Um 2,3% ist die griechische Wirtschaft letztes Jahr gewachsen. Im Vergleich, Deutschlands Wirtschaft schrumpfte im gleichen Zeitraum um 0,2%.
Darüber hinaus ist es so, dass Griechenland auch bei der Beschäftigung sehr viel besser dasteht. Also ich meine, in der Spitze hatten wir mal Arbeitslosenraten von 27%. Das ist jetzt mehr als die Hälfte niedriger, ist immer noch hoch, aber eben geht in die richtige Richtung.
Die Wirtschaft wächst und die Arbeitslosenquote sinkt kontinuierlich. Und auch die Schuldenlast, die Griechenland damals fast in den Staatsbankrott gezogen hätte, sinkt. Oder besser gesagt, die Schuldenstandsquote. Sie zeigt an, wie hoch die Schulden eines Staates im Verhältnis zu seiner Wirtschaftsleistung sind. Also Gesamtsumme der Schulden geteilt durch das Bruttoinlandsprodukt.
Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir bei der Schuldenstandsquote, die lag mal bei über 200%. Und liegt jetzt bei gut 150% und soll im nächsten Jahr nochmal sinken, weiter auf rund 140%. Natürlich ist das, wie gesagt, immer noch sehr hoch.
Es ist erstaunlich. Griechenland hat damit immer noch die höchste Schuldenquote in der EU, weit höher auch als Frankreich. Und die Schuldenquote ist immer noch deutlich höher als vor der Eurokrise. Damals lag sie bei gut 110% und reichte aus, um Griechenland in eine tiefe Schuldenkrise zu stürzen. Heute liegt sie bei 150% und die Rede ist von einem Wirtschaftswunder. Wie geht das zusammen?
Also wir sind in so einer etwas komischen, skurrilen Situation, dass man immer so tun muss, als würden diese Schulden zurückgezahlt werden. Ja. Dabei werden diese Schulden nicht zurückgezahlt.
Steffen Murau ist politischer Ökonom und forscht am Global Climate Forum zu der Frage, wie unser Geld- und Finanzsystem eigentlich funktioniert. Er sagt, Staatsschulden funktionieren anders als private Schulden.
Das heißt, der Staat gibt Schuldtitel raus, die sind vielleicht laufen für ein Jahr, für 5 Jahre, für 10 Jahre und verspricht Zinsen. Und wenn dann nach 10 Jahren die Schuldtitel fällig werden, dann zahlt er die zurück an diejenige Person oder Institution, die sie gerade hält, mit Zinsen. Und was der Staat dann macht, ist, dann gibt er einfach wieder in der gleichen Summe neue Schulden aus. Das heißt, also er refinanziert, kann man Rolling Over nennen. Aber muss eben immer dann den Marktzinssatz zahlen.
Rolling over, So nennt es Murau, wenn der Staat seine Schulden zurückzahlt, indem er sie laufend mit neuen Schulden refinanziert. Ein Staat kann seine Schuldenlast also immer weiter in die Zukunft verschieben. Und die Höhe der Schulden ist dafür an sich nicht entscheidend. Wichtig ist vielmehr, dass die laufenden Verbindlichkeiten bezahlt werden.
Und es ist okay. Also so funktioniert es halt.
Allerdings funktioniert das nur, solange es immer genug Akteure gibt, die dem Staat neues Geld leihen, weil sie darauf vertrauen, dass sie es zurückbekommen. Dann bleiben auch die Zinsen niedrig.
Wenn aber aus irgendwelchen Gründen man jetzt annimmt, wir wollen dir nicht mehr so viel Geld leihen, wir denken, du bist riskant, dann werden höhere Zinsaufschläge verlangt. Ja, und dann, wenn du plötzlich dich nicht mehr für 1% refinanzieren kannst, sondern für 10%, dann ist deine Verschuldungslage plötzlich nicht mehr tragfähig. Und dann kommst du eben in so einen Teufelskreis rein.
Eine selbsterfüllende Prophezeiung nennt Murau das. Genau das sei Griechenland 2009 passiert. Doch heute ist die Situation eine andere. Griechenlands Wirtschaft wächst. Die Schuldenquote ist hoch, aber sinkt kontinuierlich. Der griechische Staat erwirtschaftet einen Überschuss, was Frankreich seit 50 Jahren nicht mehr gemacht hat. Und hinzu kommt, dass Griechenland besonders geschützt ist. Ein Großteil der griechischen Staatsschulden wurde durch die Rettungskredite der EU-Staaten und des Internationalen Währungsfonds refinanziert. Zu besonders niedrigen Zinsen und langen Laufzeiten. Diese wirken wie ein Schutzschirm, unter dem sich Griechenland das Vertrauen der Finanzmärkte langsam wieder erarbeiten konnte. Und die Kreditgeber, unter anderem Deutschland, bekommen nach und nach ihr Geld zurückgezahlt. Mit Zinsen.
Es geht wieder aufwärts in Griechenland. Das tiefe Tal der Tränen scheint durchschritten zu sein. Das klingt wie eine Erfolgsgeschichte mit vielen Gewinnern. Wir besuchen den Varvakios-Markt im Zentrum Athens. Hier reiht sich ein Metzger an den anderen. Daneben bespritzen Fischhändler ihre Ware mit Wasserschläuchen. Und außerhalb der einfachen Markthalle haben Obst- und Gemüsehändler ihren Platz. Was denken die Menschen hier über die wirtschaftliche Situation in ihrem Land?
Do you want to speak to us? Do you speak English?
Where are you from? Germany. Speak Deutsch? Yeah. Komm.
An einem Fleischstand treffen wir Anastasia, eine junge Griechin, die Deutsch spricht. Sie studiert Jura und hilft ihrer Mutter nebenbei im Geschäft aus.
Mein Traum ist, nach Deutschland fahren und dort ein Master machen und vielleicht einen Job dort finden.
Anastasia träumt davon, wegzugehen.
Meiner Meinung nach ist die griechische Wirtschaft ein bisschen niedrig. Viele Geschäfte schließen. Und es gibt noch die Krise. Die Menschen können nicht etwas Nötiges einkaufen, zum Beispiel Fleisch oder die Medikamente sind auch sehr teuer.
For the people it's difficult.
Why is it difficult?
Because the salaries are not like German or other countries, and the things are we buy, they are very expensive.
Für die meisten Menschen sei die Lage schwierig, sagt Mikos. Er arbeitet seit 30 Jahren als Metzger. Die Löhne seien immer noch niedrig und die Lebenshaltungskosten hoch, vor allem die Mieten.
And how is business at the moment?
Not good. If people don't have money, no business is good. They don't buy all the people because they are trying to live, to pay the rent, the bills. They don't have a lot of money to buy more.
Wenn die Menschen kein Geld haben, dann sei das schlecht fürs Geschäft, weil sie nichts kaufen können, sagt Mikos.
It's not the worst economy we've ever had. Let's say before 10 years it was worst. But it's not good yet. Politics here in Greece now are the worst we've ever had. They don't look for their country. They look only for their pocket.
Die Wirtschaft mag sich leicht verbessert haben. Die Politik hingegen sei die schlimmste, die es jemals gab, meint Mikos. Er hält sie für korrupt.
In den letzten 3 Jahren sind mehrere Skandale ans Licht gekommen, in die auch griechische Regierungspolitiker verwickelt waren. Ein Abhörskandal, das Zugunglück von Tempi und jüngst ein millionenschwerer Betrug mit Agrarsubventionen der EU.
Für die Zukunft sehen die Menschen schwarz. Das hören wir mehrfach.
Black,
Black future. I don't know.
Black. Absolutely black.
Right now, it's really bad right now. It always have been. For the last more than 15 years, has been very bad.
Seit 15 Jahren sei die Lage schlecht und das werde so bleiben. Den Menschen hier erscheint das Reden vom Wirtschaftswunder unwirklich.
You believe in Santa Claus? In Spider-Man? In
no.
Batman?
No.
No? So why you ask me about the Greek economy?
Wie Geschichten von Weihnachtsmännern oder Superhelden. Ein Märchen.
I don't believe in miracles, okay? And neither should you, because, you know, they don't happen. There are no miracles here.
Auch Franziskos Koutentakis glaubt nicht an Wunder. Koutentakis ist Wirtschaftsprofessor an der Universität Kreta und Teil des ENA-Instituts für alternative Politikentwürfe.
Actually, what is happening in reality? Greece is recovering from a very severe recession that went through in the past years, okay? I don't think we should oversell that.
Was sich gerade ereigne, so Koutentakis, sei lediglich die langsame Erholung von einer jahrelangen Rezession. Völlig normal. Kein Wunder. Und er lenkt den Blick auf Zahlen jenseits des Wirtschaftswachstums, die weniger rosig aussehen.
Okay, yes, Greece grows faster. But where it is? It is the second poorest country in the European Union.
Na schön, Griechenland wächst relativ schnell, aber es ist immer noch das zweitärmste Land in Europa, gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Es lag 2024 bei nur 70% des EU-Durchschnitts. Nur Bulgarien lag noch dahinter.
It is the second lowest after Bulgaria, which is about 66%.
Ein Viertel der Bevölkerung gilt offiziell als arm. Und fast 10% haben keinen ausreichenden Zugang zum Gesundheitssystem, weil sie sich die Behandlung nicht leisten können. Einer der höchsten Werte in der EU und fast viermal so hoch wie im Durchschnitt. Aber nicht nur im EU-Vergleich steht Griechenland schlecht da. Noch aufschlussreicher ist der Vergleich mit der Zeit vor der Euro-Krise.
Greece is, despite its growth, still below the GDP level that it had before the crisis, 2008 or 2009, about 25% lower, still.
Das griechische Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt noch 25% unter dem Niveau von 2008, dem Jahr vor dem Ausbruch der Krise, sagt der Ökonom Franziskos Koutentakis.
Here is also younger people. It's multikulti.
Wir laufen mit Eva durch ihr Viertel, Kipseli, zu Deutsch Bienenstock, nicht weit vom Zentrum.
I would call it the Neukölln of Athens.
Ein bisschen wie in Berlin-Neukölln. Viele Migranten und Menschen mit geringem Einkommen. Und gleich daneben schicke neue Cafés und Restaurants. Und teure Wohnungen. Viele junge Leute leben noch lange bei ihren Eltern, weil sie sich die hohen Mieten nicht leisten können, erzählt Eva. Sie selber hat Glück gehabt. Sie teilt sich eine Wohnung mit ihrer Schwester. Ihre Eltern unterstützen sie bei der Miete. Seit Monaten sucht Eva vergeblich nach einer Anstellung im Kulturbereich und überbrückt die Zeit mit einem Praktikum.
But I've been looking for a job, like a more permanent job, since January.
Ich suche schon seit Januar nach einem dauerhaften Job und ich habe nicht eine einzige Einladung zum Bewerbungsgespräch bekommen. Immer nur diese Standardantwort: Vielen Dank, toller Lebenslauf, aber wir suchen gerade niemanden. Es ist zum Verzweifeln.
It's the same message again and again.
In technischen Berufen sieht es besser aus. Da ist der Bedarf an Fachkräften groß. Aber die realen Durchschnittslöhne liegen immer noch unter dem Vorkrisenniveau.
I wouldn't consider that a miracle. In no way.
Ich sehe da überhaupt kein Wunder. Man kann doch nicht 10 Jahre Krise als Wunder bezeichnen. Ich finde das brutal, sowas zu sagen, nach all der Austerität, die Griechenland durchlitten hat. Aber ich fürchte, es geht da auch eher um eine Art Marketing, damit Leute in Griechenland investieren. Für mich, die hier lebt, klingt das ziemlich unglaubwürdig.
It doesn't sound very valid to me as a person that lives here.
Man kann zwei Bilder von Griechenland zeichnen. Einerseits das Wirtschaftswunderland, das Schulden reduziert und Bürokratie abbaut. Das Wachstumszugpferd Europas, das die Krise hinter sich gelassen hat. Andererseits ein Land mit hohen Mieten, niedrigen Löhnen und grassierender Armut. Weit abgeschlagen vom Rest der EU.
Wie passen diese Bilder zusammen? Warum kommt von dem Aufschwung so wenig bei vielen Menschen an?
Well, that's
That's a big question. Mostly because, you know, economic data tend to focus on either the aggregate level or the average level, which, you know, ignores totally distribution.
Für Franziskos Koutentakis beginnt das Problem schon mit den üblichen ökonomischen Kennzahlen, wie dem BIP-Wachstum. Es handelt sich oft um Aggregate, um Durchschnitte, die die Verteilung des Wohlstands ignorieren. Und tatsächlich ist die Vermögensungleichheit seit Beginn der Krise stark gewachsen. Laut dem UBS Global Wealth Report in den vergangenen 5 Jahren so stark wie in kaum einem anderen Land. Das liegt auch an der Art des Wachstums, das Griechenland gerade erlebt. Die Treiber sind vor allem Tourismus und Immobilien. Keine Branchen, die hohe Löhne oder einen Wohlstandsgewinn für die breite Mehrheit versprechen, sagt Koutentakis. Und auch die zwischenzeitlich hohe Inflation spielt eine Rolle. Für die Schuldenquote war die hervorragend. Durch die Geldentwertung ist sie gesunken.
You know, because we measure that always as a percentage, and the denominator is the nominal GDP, which includes inflation. So inflation has helped a lot with the debt-to-GDP ratio in Greece.
Aber vor allem die Preise für Mieten und Lebensmittel sind dadurch in die Höhe geschossen. Die Löhne dagegen stagnieren. Zwar ist die Inflation inzwischen auf unter 3% gesunken, von knapp 10% im Jahr 2022. Dennoch machen die hohen Preise immer noch vielen Menschen in Griechenland zu schaffen. Hinzu kommt, der Staat gibt weniger Geld aus für soziale Dienste, Gesundheit, Bildung, Wohnungen und Infrastruktur.
There is a desperate need for public investment in kind of, you know, social services. Like health, like education, like housing, this kind of stuff.
Aber hat diese Austeritätspolitik nicht erst den heutigen Aufschwung ermöglicht? Brauchte es nicht diese harten Einschnitte, um die griechische Wirtschaft wieder auf solide Füße zu stellen? Diese Frage spaltete schon damals, Anfang der 2010er Jahre, ganz Europa. Und auch Eva erzählt uns davon.
I remember tiring conversations and splits between the family.
Ich erinnere mich an ermüdende Diskussionen und Streit in der Familie. Es war hart, darüber bei Familienessen zu reden, weil jeder eine andere Meinung hatte. Das war ziemlich anstrengend und chaotisch.
And a bit chaotic, I would say.
Wie sinnvoll waren die Einschnitte und Kürzungen? Bis heute wird diese Frage auch unter Ökonomen kontrovers diskutiert.
Man kann sicherlich an Einzelpunkten sagen, es war zu viel oder es ging zu schnell, aber es zahlt sich eben jetzt aus.
Samina Sultan vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft hält die Austeritätspolitik insgesamt für einen Erfolg, auch wenn es länger gedauert hat als damals versprochen.
Ja, also ich würde sehr betonen, dass insbesondere diese Strukturreformen schon dazu beigetragen haben, dass wir jetzt eben diese Art von Wirtschaftswunder in Griechenland sehen. Wie gesagt, ne, die insbesondere Verwaltung, dass die sehr viel effizienter arbeitet, auch die Reform auf dem Arbeitsmarkt oder im Steuersystem.
Die Maßnahmen waren schmerzhaft, aber die Griechen haben sie durchgestanden und nun werden sie dafür mit einem Aufschwung belohnt. So lautet die offizielle Botschaft in Europa. So sieht es der CDU-Wirtschaftsrat, die griechische Regierung und die EU-Kommission. Die Austeritätspolitik hat funktioniert.
It did not work at all. I mean, there was a huge recession.
Sie hat überhaupt nicht funktioniert, sagt dagegen Franziskos Koutentakis, der Ökonom vom ENA-Institut in Athen.
I mean, going from day one. Into cutting, don't know, pensions.
Wenn man von einem Tag auf den anderen Renten und Löhne kürzt, die Steuern erhöht und das Unternehmen leichter macht, Angestellte zu feuern, wenn die Arbeitslosigkeit steigt und das Einkommen sinkt, natürlich verschärft das die Rezession.
Die Wirtschaft schrumpfte und das verschärfte wiederum die Schuldenkrise.
Das ganze Anpassungsprogramm hat nur dazu geführt, dass die Schuldenquote weiter anstieg, weil das Land ja in die Rezession rutschte und das Bruttoinlandsprodukt sank. Und wenn das BIP schrumpft, dann steigt die Schuldenquote.
Koutentakis sagt also, die Austeritätspolitik hat nicht nur nicht funktioniert, sie hat die Krise sogar verschärft. Wäre es Griechenland also ohne eine harte Sparpolitik besser ergangen? Die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten. Der Ökonom Sebastian Gechert hat es trotzdem versucht.
Wir haben jetzt nicht irgendwie selber da eine eigene Studie dazu gemacht, sondern wir haben im Prinzip nur die ganze Literatur gesammelt, die es gab, die gesagt hat, okay, was sind denn die Effekte von solchen Sparmaßnahmen in Krisenzeiten?
Gechert ist Professor für Makroökonomie an der TU Chemnitz. Er forscht dazu, wie staatliche Ausgaben und Einnahmen die wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen. Und schon 2015 hat er gemeinsam mit einem Kollegen eine sogenannte Metastudie durchgeführt zu der Frage, wie haben sich die Austeritätsmaßnahmen in Griechenland auf das Wachstum ausgewirkt?
Und dann kam raus, der Konsens in der Literatur sagt eigentlich, dass solche Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt schlecht sind. Dass wir während einer Krisensituation eigentlich nicht anfangen sollten zu sparen, ja, nicht die Ausgaben kürzen, nicht unbedingt die Steuern erhöhen in so einer Phase, weil das eben die Krise verlängert.
Aber genau so, sagt Gechert, ist es in Griechenland gewesen.
Es wurden im öffentlichen Dienst da in breitem Ausmaß Stellen gestrichen, Löhne gekürzt. Man hat den Mindestlohn um 22% gekürzt in dieser Zeit. Man hat die Mehrwertsteuer um 5 Prozentpunkte erhöht. Also alles Maßnahmen, die wirklich viele Menschen halt sehr hart getroffen haben. Die Arbeitslosigkeit ist in diesem Zeitraum um 18 Prozentpunkte angestiegen. Die Jugendarbeitslosigkeit lag dann in dieser Phase weit über 50%. Also jeder zweite Jugendliche hatte irgendwie keine Jobperspektive.
Das ist hart für die Betroffenen, aber es ist eben auch schlecht für die wirtschaftliche Entwicklung, sagt Gechert.
Also vereinfacht gesprochen ist es so, wenn der Staat seine Ausgaben kürzt, dann hat die Bauwirtschaft weniger an Einnahmen, dann werden die öffentlich Bediensteten werden arbeitslos, die haben dann weniger Einkommen. Dann erhöht man die Steuern, die Mehrwertsteuer beispielsweise. Das Leben wird teurer für die Menschen, sie können sich weniger leisten. Das heißt also, die werden weniger ausgeben können. Und eine mangelnde Nachfrage in einer Wirtschaft, die sorgt eben dafür, dass die Wirtschaft auch nicht wächst.
Oder sogar schrumpft. Und deshalb steigt dann die Schuldenquote, wie Koutentakis gesagt hat. Tatsächlich ist die griechische Wirtschaft bis 2020 beinahe durchgehend geschrumpft und die Staatsschuldenquote stieg fast kontinuierlich. Erst ab 2021 erholte sich die Wirtschaft spürbar und die Schuldenquote sank.
Also dass Griechenland konsolidieren musste und dass Griechenland irgendwie seinen Staatshaushalt wieder ins Reine bringen musste, das war unbestritten. Ja. Nur der Zeitpunkt war halt völlig falsch, man hätte das länger strecken sollen. Man hätte erst mal darauf warten sollen, dass die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt und dann vor allen Dingen die Steuerehrlichkeit zum Laufen bringen.
Die Rettungskredite von damals haben ihren Zweck erfüllt. Die Reform der griechischen Finanzverwaltung war sinnvoll und richtig, da sind sich alle einig. Und doch ist umstritten, welche Lehren Europa aus der Krise Griechenlands und den erfolgten Rettungsmaßnahmen ziehen sollte. Die Sparmaßnahmen, die Einschnitte für Beschäftigte und Rentner waren eine Zumutung, sagt die Ökonomin Samina Sultan.
Trotzdem zeigt das griechische Beispiel eben, dass diese harten Reformen, zum Beispiel im Rentensystem oder auf dem Arbeitsmarkt, sich mittelfristig auszahlen. Und das ist eben eine Lehre, denke ich auch, die man für zum Beispiel Frankreich ziehen kann.
Das ist auch die Lehre, die der französische Ministerpräsident Bayrou für Frankreich zieht. Er will jetzt drastisch sparen, bevor die Finanzmärkte das Vertrauen verlieren.
L'État va diminuer ses charges.
Der Staat wird seine Ausgaben senken. Bis 2026 werden wir 3.000 Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst einsparen. Und bis auf Weiteres soll jede dritte frei gewordene Stelle nicht neu besetzt werden.
Wenn man dagegen Sebastian Gechert oder Franziskos Koutentakis glaubt, dann können solche Maßnahmen die Schuldenkrise verschärfen, indem sie das Wirtschaftswachstum gefährden. Auch die deutsche Regierung wird sich diesem Problem stellen müssen. Im Rahmen der Schuldenbremse fehlen für die Haushaltsplanung ab 2027 etwa 170 Milliarden Euro. Um die einzusparen, wird bereits über Kürzungen bei Renten und Sozialausgaben diskutiert.
Klar ist, die Situation in Frankreich ist heute eine ganz andere als damals in Griechenland. Zum einen funktioniert die staatliche Verwaltung besser. Vor allem aber haben die EU-Institutionen massiv dazugelernt, sagt Politökonom Steffen Murau. Anders als 2010 hat die Eurozone heute eine Vielzahl an Instrumenten, um zu verhindern, dass ein Land in die Zahlungsunfähigkeit rutscht. Etwa den sogenannten ESM, den European Stability Mechanism. Und das wissen auch die Anleger an den Finanzmärkten.
Und deswegen denke ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man Frankreich pleite gehen lässt in der Eurozone, solange irgendwie ein Stein auf dem anderen steht, geht gegen null.
Auch Griechenland ist dank dieser Institutionen für absehbare Zeit dem drohenden Staatsbankrott entronnen. Doch die wirtschaftlichen Folgen der Krise werden noch lange zu spüren sein.
I did this exercise before I came, okay?
Nehmen wir an, die griechische Wirtschaft wächst weiter mit 2% pro Jahr, für immer. Und der Rest der EU mit nur 1%. Wie lange braucht Griechenland dann, um zum europäischen Durchschnitt aufzuschließen? Knapp 40 Jahre. Vorausgesetzt, Griechenland wächst die ganze Zeit doppelt so schnell wie der Rest. Wie realistisch ist das?
Not the most encouraging thing here.
Eva ist dennoch entschlossen, in Griechenland zu bleiben. Und sie hört von anderen, die überlegen, zurückzukommen. Doch die Rückkehr ist schwer.
Es gibt einige, die zurückkommen wollen, doch die sind alle schon Jahre im Ausland. Wenn sie jetzt wieder hier in Griechenland anfangen zu arbeiten, dann bedeutet das für sie sehr viel weniger Gehalt.
Und trotzdem kommen immer mehr zurück. Im Jahr 2023 gab es zum ersten Mal seit vielen Jahren eine positive Wanderungsbilanz. Es kamen mehr Menschen nach Griechenland als Menschen, die auswanderten. Neben all den ökonomischen Kennziffern ist das vielleicht die Zahl, die am meisten Hoffnung gibt.
Griechenland. Vom Pleitekandidaten zum Musterschüler? Ein Feature von Konstantin Hühn und Nikolas Morgenroth. Es sprachen Cornelia Schönwald, Konstantin Hühn, Birgit Dölling, Rosario Bona und Georg Scharek. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regie Stefanie Lasai. Redaktion Gerhard Schröder. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2025.